Hier ist Radio 3 und man muss schon ein sehr souveräner Schriftsteller sein, wenn man sagt, ja, wenn ich dieses Buch fertig geschrieben habe und dann ist es erschienen, dann habe ich es auch schon so gut wie wieder vergessen. Das habe ich in einem Interview gehört mit Percival Everett, um den es heute gehen soll. Er ist 67 Jahre alt, stammt aus Georgia, aber das will ich mal jetzt hier nicht überspannen, was ich mir da alles angelesen habe, denn unsere beiden Experten, beziehungsweise Expertin und Experte, sind dann natürlich viel besser im Bilde. Einen ganz wunderschönen Morgen, liebe Anne-Doro Krohn. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo,
guten Morgen.
Und dann ist uns zugeschaltet der Jörg. Jörg Margenau. Hallo, Jörg.
Hallo, guten Morgen.
Und wir haben noch ein ziemliches Echo, Jörg. Das heißt, das müsste irgendwo ein Kopfhörer, ein Lautsprecher oder sowas eingeschaltet sein. Könnte das sein?
Nein, das kann nicht sein. Das ist, glaube ich, wenn ich noch weniger Kopfhörer mache, dann höre ich selber nichts mehr.
Und wenn ich leiser spreche?
Versuchen wir es mal so in Flüsterton, können wir machen.
Ja. Jetzt ist erstmal Anne-Doro dran. Wir haben mit Percival Everett angefangen. Er ist der Schriftsteller des Buches, um das es heute gehen soll, Anne-Doro. Ich habe schon gesagt, er ist ein Routinier, kann man, glaube ich, sagen, oder?
Ja, also er hat wirklich schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben, unter anderem Die Bäume oder Erschütterung oder Ausradiert. Das hat gerade einen Oscar bekommen als Verfilmung unter dem Titel American Fiction. Und er ist seit vielen Jahren auch Dozent für Literatur in Kalifornien. Also er ist mit allen literarischen Wassern gewaschen, könnte man sagen.
Das ist für mich der Sehnsuchtsort schlechthin, die Universität von Südkalifornien. Ich meine, es gibt keine bessere. Das Wetter ist schön. Es ist einfach alles ehrlich da und tolle Leute kommen daher. Jörg, etwas Beeindruckendes von dir über Percival Everett. Ich hatte jetzt auch noch mitbekommen, dass er sehr abergläubisch ist, dass er sagt, da wo er anfängt zu schreiben, da muss er auch aufhören. Das heißt, wenn er am Küchentisch anfängt, dann muss der Roman am Küchentisch fertiggestellt sein.
Der ist vor allem ein wahnsinnig durchtriebener Autor, finde ich, der einen immer wieder auf die Schippe nimmt. Und man muss aufpassen beim Lesen. Also er hat Humor, er hat Schalk und er nimmt überhaupt gar keine Rücksicht. Also dieses Buch, über das wir jetzt gleich reden, James, ist ein Buch, das man Leuten, die Triggerwarnungen brauchen vor der Lektüre, sicherlich nicht empfehlen kann. Und das finde ich gerade so toll daran.
Also das heißt, es richtet sich an erwachsene Leser.
Das ist zwar ein Abenteuerroman, es ist im Grunde Huckleberry Finn, neu geschrieben, aber auf der Folie des Abenteuerromans dann doch was ganz anderes, nämlich ein Roman über Sklaventum, über Rassismus, über Weiße und Schwarze und alle Farben dazwischen und wie verrückt das ist und wie verrückt es überhaupt ist, über diese Sklavenzeit nachzudenken, wenn man das tut, was Percival Everett tut, nämlich die Perspektive umdrehen und aus der Sicht des Sklaven Jim zu erzählen. Das ist ein erzählerischer Trick und dadurch wird die eigentlich bekannte Geschichte, in vielen Details bekannte Geschichte, plötzlich auf abenteuerlichste Weise anders und man erkennt sich selbst in all seinen Vorurteilen.
Jetzt, Anne-Doro, hast du uns nicht einfach nur das Buch James mitgebracht, über das ihr sprecht und das Jörg gerade schon so zusammengefasst hat, sondern darunter liegt ein anderes Buch. Und bitte erzähle doch mal, was es mit diesem älteren Buch auf sich hat und warum du das mitgebracht hast.
Ja, ich bin jetzt heute Morgen hier ins Studio gekommen mit zwei Büchern. Und zwar einmal natürlich James von Percival Everett, klar, das jetzt erschienen ist im Hansa Verlag und das wahnsinnig viel Erfolg hat, zu Recht. Ich freue mich darüber sehr. Und ich habe aber auch mitgebracht meine alte Ausgabe von Mark Twains, Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Das ist so eine richtig schöne, angegilbte Ausgabe von 1979. Da konnte ich noch nicht lesen, da war ich gerade mehr oder weniger auf der Welt. Aber dieses Buch habe ich gelesen als Jugendliche. Und ich finde, dass diese beiden Bücher jetzt eigentlich immer nebeneinander gehören. Das ist nämlich das Schöne, wie Jörg Margenau gerade schon gesagt hat. Percival Everett schreibt diese Abenteuer des Huckleberry Finn nochmal neu. Er schreibt es nicht um, sondern er macht es viel spannender. Er schreibt es eben neu. Er erzählt die Geschichte von Huckleberry Finn nochmal aus der Perspektive von Jim, von diesem Sklaven, der ja bei Huckleberry Finn auch eine wichtige Rolle hat, weil Huck Finn und Jim reisen ja den Mississippi runter, die sind ja beide Ausreißer, sind beide auf der Flucht und es entwickelt sich zwischen beiden eine tiefe Freundschaft, aber jetzt geht eben alles los aus der Perspektive vom Sklaven Jim und ich war am Anfang wirklich skeptisch, muss ich dazu sagen.
Das kommt mir gerade auch der Gedanke, ja. Doro, das kann der Jörg vielleicht auch nochmal beantworten, wenn ich jetzt hinginge und sage, ja Leute, ich habe schon Romane geschrieben. Ich werde jetzt einfach mal Thomas Mann weiterschreiben, weil der ist ja nicht wirklich fertig geworden. Weil Mark Twain darf man nicht vergessen. Es gibt die Mark Twain-Bibliothek in Marzahn-Hellersdorf. Verständlich denken wir hier an Mark Twain. Aber in den Vereinigten Staaten ist das ja noch was ganz anderes. Da ist Mark Twain wirklich der außerordentlich bedeutende Literat, der er nun mal ist. Wäre das nicht eigentlich, ja, hätte das nicht was Gotteslästerliches, Thomas Mann weiterschreiben?
Ach nö, ich finde, erlaubt ist eigentlich alles tatsächlich, solange es was Eigenes ist. Also es gibt ja sogenannte Fanfiction, zum Beispiel auch für Harry Potter. Das ist dann nicht erlaubt, das darunter zu veröffentlichen. Ne? Also da gibt es Grenzen der Legalität. Aber was Percival Everett hier macht, ist wirklich was komplett Neues zu schreiben. Natürlich benutzt er das Twain'sche Personal, aber er macht eben was ganz Eigenes. Und meine Sorge war eben, dass das zu sehr nach Didaktik klingt. Ja? Zu sehr nach Baukasten, zu sehr nach am Reißbrett konzipieren. Aber so ist es überhaupt nicht.
Und bevor wir zu dem Urteil kommen, fragen wir nochmal Jörg nach der Gotteslästerung. Jörg, einfach mal ein bisschen weiterschreiben, was große Literaten vorgelegt haben oder sagen, daran bediene ich mich, da nehme ich mir ein Stückchen raus, da sauge ich einfach mal ein bisschen dran. Ist das nach deiner Meinung in Ordnung?
Das, wenn man es gut macht, ist das in Ordnung. Und jetzt auf Thomas Mann zu sprechen zu kommen, da gibt es solche Fälle durchaus von Paweł Hüle zum Beispiel, dem polnischen Autor, der hat Hans Castorp genommen und einen Roman mit dem Titel Castorp geschrieben, der Student dann ist in seinem Roman. Also das geht und das ist auch ein gelungenes Beispiel. Und wenn man es so macht wie Everett, dass man eigentlich die Notwendigkeit zeigt, wo die Leerstellen sind, bei allem Respekt vor Mark Twain, er schreibt ja nicht gegen ihn, sondern er schreibt da hinein, wo Mark Twain aus notwendigerweise aus der weißen Perspektive andere Wahrnehmungen hat, dann ist das eine völlig andere Geschichte auf derselben Folie der Handlung, aber die Sichtweise wird umgedreht und das ist so das Tolle, dass man merkt, Rassismus liegt gar nicht so sehr daran, wie man spricht, das wird sogar ad absurdum geführt, sondern wie man guckt, was man wahrnimmt und wie man die Welt begreift. Das zeigt er. Die Sprechweisen, das ist das zweite Thema in diesem Buch und auch das finde ich ganz großartig, wie er da mit umgeht, dass er vorführt, wie dieser schwarze Slang der Sklaven eigentlich nur eine Theatersprache ist, die sie aufführen, damit die Weißen zufrieden sind. Und wenn sie unter sich sind, dann reden die ganz normal wie gebildete Menschen. Und dieser Jim ist auch ein gebildeter Mensch, der Bücher liest sogar, das aber verheimlichen muss. Und so kommt ein Weißer ins Bild, dann fängt er an, seine Sklavensprache zu reden. Aus dem Grund, die Weißen müssen immer überlegen sein, die müssen immer glauben, sie sind die Gebildeten, sie sind die Klugen und die Schwarzen die Dummen. Dann geht es auch uns besser, wenn die sich überlegen fühlen, dann sind wir sicherer. Und das zeigt er. Also er zeigt eigentlich Theater, Rollenumkehr, Rollenspiel. Und deshalb ist das Umschreiben eines Buches eigentlich Teil dieser ganzen Operation, die er macht. Also
jetzt werden wir zu der eigentlichen Würdigung des Buches gleich weitermachen. Wir haben nämlich ja aus Gründen zwei Stimmen zu einem Buch versammelt, weil wir das jetzt eigentlich die ganze Zeit so weiter fortsetzen wollen mit allen möglichen Büchern, die da kommen. Anne-Dore Krohn und Jörg Margenau, die gleich weiterreden über das Buch James von Percival Everett. Man kann einer Buchkritikerin keine Vorwürfe machen, wenn sie während die Mikrofone auf sind im Buch blättert. Was sollte sie sonst anderes machen? Anne-Dore Krohn und Jörg Margenau sind versammelt. Zwei Stimmen zu einem Buch. Anne-Dore hat gerade zu Recht gesagt, dass auch diese Musik schon wieder wahnsinnig gut passt. The Milk Carton Kids mit When You're Gone. Das sind Kenneth Pettengale und Joe Ryan aus Eagle Creek, glaube ich, in Eagle Rock, Kalifornien. Da hat natürlich sich jetzt alles so angehört nach so einer einfachen Cabin aus Holz, wo zwei Männer, die sich sehr lange die Haare nicht gewaschen haben, sitzen und Gitarre und Zither spielen. Deswegen passt das gut. Anne-Dore, sag du bitte schön nochmal, warum passt das zu dem Buch James von Percival Everett, was wir hier besprechen? Ihr habt schon gesagt, Mark Twain wird weitergeschrieben, Huckleberry Finn. Bitteschön.
Na, mich hat das gerade so ein bisschen eingeschwungen, natürlich in diese Südstaaten in dieser Zeit. Also man muss sich ja auch erinnern, wann ist eigentlich das Original erschienen? Die Abenteuer des Huckleberry Finn ist 1864 erschienen, spielt in Missouri. Und Percival Everett hat jetzt mit seinem Roman James was Interessantes gemacht. Er hat nämlich die Zeitachse auch ein bisschen verändert. Er hat das Datum der Geschichte etwas näher zum amerikanischen Bürgerkrieg gerückt. Und das ist insofern spannend, weil dadurch natürlich die politischen Umstände noch ein bisschen virulenter sind. Also 1861 begann ja der amerikanische Bürgerkrieg und Huckleberry Finn spielt in Missouri. Und man muss wissen, dass damals ja schon die Sklaverei abgeschafft war im Norden und Osten und in den Südstaaten, also Arkansas, Missouri, Tennessee und so weiter, da gab es eben noch Sklaverei unter den Konföderierten. Und das ist natürlich spannend, dass Everett jetzt das nochmal näher an diesen Krieg gerückt hat und dadurch nochmal klarer macht, in welchem Dilemma natürlich dieser James, also der nennt sich dann irgendwann James, dieser Sklave Jim eben ist. Und für mich, muss ich wirklich nochmal sagen, ist dieses Buch von Percival Everett eigentlich die klügste Intervention gerade, auch in diesen Zeiten von erbitterten, vehementen Debatten. Also ich musste jetzt beim Lesen auch daran denken, dass zum Beispiel die Kindergeschichte Jim Knopf von Michael Ende, die wurde gerade umgeschrieben. Der darf nicht mehr rauchen. Ja, so auf dem Einband von der neuen Ausgabe.
Ja.
Über 18 ist. Aber was jetzt Percival Everett macht, ist was Spannendes. Er ermächtigt die Nebenfigur, zur Hauptfigur zu werden. Er schreibt nichts um, er möchte nichts canceln. Er schreibt einfach etwas Neues, was man jetzt daneben stellen kann. Deswegen bin ich jetzt auch mit beiden Büchern hier ins Studio gekommen, weil ich finde, in Zukunft kann man wirklich die Abenteuer des Huckleberry Finn immer begleiten mit James von Percival Everett. Und das ist für mich die klügste Intervention in diesen Zeiten, wo so viel darüber geredet wird. Wie gehen wir damit um? Es gab vor ein paar Jahren auch eine Ausgabe von Huckleberry Finn ohne das N-Wort. Über sowas muss man diskutieren, kann man diskutieren. Aber für mich hat Percival Everett mit James die klügste Antwort auf diese Debatten gegeben.
Jetzt sehe ich das schon hier vor mir stehen, deswegen die dringende Bitte an Frau Stolte und Frau Tietz in der Buchhandlung am Mexikoplatz in Berlin. Bitte schön immer nur noch im Doppelpack verkaufen. Es sei denn, Jörg Margenau spricht jetzt ein und sagt, nein, nein, so soll das aber bitte schön nicht gesehen werden.
Doch, da stimme ich völlig zu. Und ich wollte zu der Musik auch noch was sagen, weil es gibt in dem Buch eine fast meine Lieblingsszene, da ist Jim wird Teil einer musikalischen Combo, so einer Blackfacing-Gruppe. Auch das wird im Roman umgedreht und pervertiert. Die machen den sogenannten Cakewalk, in dem eigentlich Schwarze Weiße parodieren. Aber die Weißen sind zu blöd, um das zu begreifen, dass sie selber parodiert werden. Und sie machen Musik, indem sie so tun, als ob es schwarze Musik wäre, die von Weißen gespielt wird. Und dieser Jim ist dabei als wirklicher Schwarzer. Und er darf aber kein wirklicher Schwarzer sein, sondern er wird dann geschminkt weiß, damit er aussieht wie ein Weißer, und darauf schwarz, damit er aussieht wie ein Weißer, der wie ein Schwarzer aussieht. Und da macht er dann Musik und hat offenbar eine Stimme, die als Tenor tauglich ist in dieser Kombo. Und diese Umkehrung, also erstmal den Schwarzen weiß schminken, damit man den Schwarz schminken kann, damit er wie ein Weißer, der wie ein Schwarzer aussieht, das ist so raffiniert. Und genau darum geht es in diesem Roman ständig, um diese Rollengrenzverschiebungen. Am Ende ist sogar Huckleberry Finn eigentlich der Sohn des Sklaven und ein Schwarzer und sagt:
Nicht spoilern!
Ja, gut, das weiß man ja auch gar nicht, ob es stimmt. Das ist ja nur eine Aussage. Ja? Aber es ist ein Spiel auch damit, der Weiße kann der Schwarze sein. Es gibt eine andere Figur, die von allen als weiß betrachtet wird, die aber eigentlich ein Schwarzer ist, aber aussieht wie ein Weißer. Also es wird gezeigt, diese rassistischen Zuschreibungen sind mehr oder weniger willkürlich, wenn man da die Grenzverläufe betrachtet. Ja? Wo ist eigentlich der Übergang? Wer ist denn jetzt schwarz? Wer gehört wohin? Und das geht alles gar nicht auf. Und wie Percival Everett das so ganz spielerisch leicht und gleichzeitig aber auch mit unglaublicher Brutalität. Es gibt wirklich fiese, finstere Gewaltszenen in diesem Buch. Er schreckt vor nichts zurück. Also diese Mischung von Heiterkeit und Bestialität und Realismus und Fiktionalisierung, das habe ich selten so in dieser Leichtigkeit, auch in dieser sich durchdringenden Leichtigkeit gelesen.
Jetzt hängt der Jörg schon so schöne Perlenketten in den Baum. Anne-Dore, da dürftest du jetzt eigentlich nur ergänzen, weil keiner von euch beiden ist gegen dieses Buch oder nee. Sagt, das ist ja wohl eine Unverschämtheit.
Wir sind uns wahnsinnig einig. Wir sind uns wahnsinnig einig. Und vielleicht nochmal eine Würdigung des Übersetzers Nikolaus Stingel, denn das ist wirklich eine Kunst, diese Kunstsprache, die Percival Everett den Sklaven hier auf den Leib geschrieben hat, ins Deutsche zu übertragen. Das ist wirklich nicht einfach. Das ist ja so ein artifizieller Dialekt, also der ganz stark mit Verschleifungen arbeitet, mit dem Verzicht auf korrekte Verbkonjugationen und so weiter. Und das ist Nikolaus Stingel wirklich wahnsinnig gut gelungen. Ich habe auch ins Original mal reingeschaut. Das ist wirklich schwierig zu übersetzen. Und Und es ist natürlich grandios, allein das, Jörg Margenau hat es schon ein bisschen ausgeführt, dass die Sklaven untereinander in der deutschen Ausgabe eben Hochdeutsch sprechen. Aber sobald ein Weißer in der Nähe ist, sprechen sie eben in diesem seltsamen Jargon, um sozusagen den Weißen zu geben, was sie erwarten. Und es gibt sogar eine Szene, wo es Sprachunterricht gibt für die schwarzen Kinder, wo sie lernen, wie man, und das fand ich allein schon großartig, wie man die korrekte falsche Grammatik verwendet.
Anne-Dore Krohn und Jörg Margenau haben sich mit dem Buch James von Percival Everett auseinandergesetzt und sind zum Ergebnis gekommen, daran ist eigentlich so gut wie alles gelungen. Ich bedanke mich bei Jörg. Jörg, vielen Dank. Und ich bedanke mich bei Anne-Dore hier im Studio. Dankeschön.